NDR 2 Spezial mit Anouk Scholem. Sabotage, Spionage, Cyberangriffe. Wie weit geht Russland, um den Westen zu verunsichern?
Die russischen Streitkräfte sind wahrscheinlich spätestens ab Ende dieses Jahrzehnts personell und materiell in der Lage, einen Angriff gegen die NATO durchzuführen.
Das hat der Chef des Bundesnachrichtendienstes Karl vor ungefähr 3 Monaten gesagt. Und es sieht so aus, als würde sich Russland immer weiter vom Westen isolieren und mehr auf Konfrontation setzen. Wie gut sind wir auf mögliche Sabotageakte oder auch auf die sogenannte Schattenflotte oder auch auf Cyberangriffe vorbereitet? Das ist unser Thema in dieser Stunde im NDR 2 Spezial. Ich bin Anouk Scholem. Schönen guten Abend. Beschädigte Unterseekabel, ausgespähte Militäranlagen, manipulierte Pakete. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gibt es in Deutschland und auch in Europa immer mehr Sabotage- und Spionageakte, die für Unruhe sorgen. Und in vielen Fällen führt die Spur nach Russland, sagen die Geheimdienste. Ein Überblick von Jessica Liedtke, NDR 2 aktuell.
In Rheinland-Pfalz entdecken Bauarbeiter ein Sprengstofflager und Handgranaten, vergraben in der Nähe eines NATO-Tanklagers. Für die Anwohner dort ein Horrorszenario.
Was denkt ihr, wenn da eine Bombe reinfliegt? Dann fliegt hier alles in die Luft.
In London geht ein Lagerhaus in Flammen auf, mit Hilfsgütern für die Ukraine. Die Täter werden gefasst und angeklagt. Sie sollen für den russischen Geheimdienst gearbeitet haben.
Auch hinter diesem Brand wird Russland vermutet. In Warschau brennt das größte Einkaufszentrum Polens nieder.
Eine als Paket getarnte Brandbombe am Flughafen Leipzig entzündet sich. Das Paket sollte gerade in ein Frachtflugzeug verladen werden.
Hier ist es nur ein glücklicher Zufall, dass das Paket noch am Boden in Brand geriet und nicht während des Fluges der Maschine.
Sagt Thomas Haldenwang, Ex-Präsident des Bundesverfassungsschutzes.
Vor der Europawahl werden massiv pro-russische Inhalte in den sozialen Medien geteilt. Experten gehen davon aus, dass die aus Russland stammen.
Immer wieder werden Drohnen gesichtet, zum Beispiel über Industrieanlagen wie dem Chemiepark in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt wegen Agententätigkeit.
2 Deutschrussen sollen in der Oberpfalz einen US-Militärstützpunkt ausgespäht und Anschläge geplant haben. Ihr Ziel, die deutsche Unterstützung für die Ukraine schwächen.
Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime,
findet Bundesinnenministerin Faeser.
Eine russische Hackergruppe soll unter anderem deutsche Kliniken angegriffen haben. Dabei werden zum Beispiel Webseiten gezielt überlastet.
Mehrere Unterwasserkabel in der Ostsee werden zerstört. Zuletzt durch die Eagle S. Der Tanker soll mit seinem Anker eine Stromleitung und 4 Kommunikationskabel zwischen Finnland und Estland beschädigt haben. Absichtlich, vermuten Ermittler.
Die Eagle S, die wird der sogenannten russischen Schattenflotte zugerechnet. Ebenso die Eventin, das ist der havarierte Tanker, der seit Tagen vor Rügen festhängt, mit fast 100.000 Tonnen Öl an Bord, das offenbar aus Russland kommt. Benedikt Strunz aus der NDR-Investigation. Wie viele Schiffe werden insgesamt dieser sogenannten Schattenflotte zugeschrieben?
Also diese Definition Schattenflotte, russische Schattenflotte, die variiert, je nachdem, mit wem man spricht. Wenn wir hier von der russischen Schattenflotte sprechen, dann schauen wir uns Schiffe an, die eine Besitzstruktur haben, die ganz schwer nur durchschaubar ist, wo man wirklich lange braucht, um auf den letztlichen Besitzer eines Schiffes zu kommen, weil diese Firmen dann häufig Briefkastenfirmen sind, gerade erst nach Beginn des Ukraine-Kriegs gegründet wurden und oft in so klassischen Steueroasen beheimatet sind. Das ist ein Kriterium. Außerdem haben die meisten dieser Schiffe keine westliche Versicherung und sie transportieren eben russische Ölprodukte. Und wenn man diese Kriterien anlegt, dann kann man so sagen, man schaut so zwischen 450 und 650 Schiffe an.
Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte, die sind nicht nur ein Problem in oder für Deutschland. In Finnland haben sich vorgestern Vertreter der NATO-Staaten getroffen, die an der Ostsee liegen. Die sind alle von möglichen Sabotageakten betroffen. Und um die möglichst abzuwenden und die Infrastruktur zu schützen, soll es jetzt eine NATO-Mission geben. Deutschland ist da auch dabei, hat Bundeskanzler Scholz vorgestern in Helsinki gesagt.
Wir werden uns beteiligen an der Baltic Sentry genannten Aktivität der NATO, in der wir mit all dem, was uns an maritimer Handlungsinfrastruktur zur Verfügung steht, zusammenarbeiten. Das wird sich jetzt 90 Tage hinziehen zuallererst. Und dort werden wir genau eine gemeinsame Überwachung all der Infrastrukturen möglich machen und auch gemeinsam Kenntnisse entwickeln, wie wir das dann weiter für die Zukunft voranbringen können.
Sagt der Bundeskanzler. Benedikt Strunz aus der NDR-Investigation beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema Schattenflotte. Benedikt, ist das ein reines Ostseeproblem, diese Schattenflotte? Und was haben diese Schiffe für einen Auftrag?
Nein, also das ist kein reines Ostseeproblem, sondern das ist ein Problem, was wir weltweit anschauen. Der Auftrag der Schiffe besteht im Grunde darin, die westlichen Sanktionen und Restriktionen gegen russische Ölexporte über das Meer zu unterlaufen. Das heißt, wir sehen, dass diese Schiffe ganz aktiv im Ostseeraum sind und da eben die russischen Ölhäfen ansteuern, da aufgefüllt werden und dann eben zumeist über das Mittelmeer Richtung Indien fahren. Und wir sehen eben diese Schiffe auch ganz, ganz aktiv in dem Schwarzmeerbereich, um dann eben runterzufahren Richtung Türkei und in andere Staaten.
Diese Schiffe gelten generell als sehr schlecht gewartet oder auch verrottet. Wie groß ist die Gefahr für die Umwelt durch diese Tanker?
Die Gefahr ist groß, die von dieser russischen Schattenflotte ausgeht. Denn es handelt sich dabei vor allem um sehr alte Schiffe. Also das Durchschnittsalter der Schattenflotte ist sehr hoch. Und diese Schiffe sind schlecht gewartet. Man fährt da oftmals wirklich ganz massiv auf Verschleiß. Übrigens sind auch die Arbeitsbedingungen an Bord sehr, sehr schlecht nach allem, was wir hören. Und ein Hauptproblem ist, dass diese Schiffe in den allerseltensten Fällen westlich versichert sind. Häufig sind sie nicht versichert oder sie haben eine russische Versicherung. Und Recherchen von Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland haben ergeben, dass oftmals der Versicherungsschutz im Zweifelsfall, im Katastrophenfall, im Fall von großen Öllecks dann eben nicht greifen würde. Und das wäre natürlich dann die Katastrophe in der Katastrophe, wenn es dann quasi zu so einem Tankerunglück kommt und dann stehen die betroffenen Länder allein mit dem Schaden da.
Sabotage, Spionage, Cyberangriffe. Wie weit geht Russland, um den Westen zu verunsichern? Das ist das Thema in dieser Stunde. Vor ein paar Wochen, da ist Finnland auf eine kilometerlange Ankerschleifspur am Meeresboden aufmerksam geworden. Im Verdacht hier der Öltanker Eagle S, der aus Russland kam. Benedikt Strunz aus der NDR-Investigation. Die sogenannte russische Schattenflotte, die wird immer wieder mit versuchter oder auch vollendeter Sabotage an Unterwasserkabeln in Verbindung gebracht. Was genau wird da vermutet?
Also man muss einmal, glaube ich, noch mal einen Schritt zurückgehen und sich sozusagen die russische Staatsdoktrin oder auch Praxis anschauen. In Russland wird nicht so sehr zwischen staatlichen und privaten Akteuren unterschieden. Und das auch nicht im maritimen Bereich. Also wenn ich da jetzt quasi ein Fischereiunternehmen beispielsweise hätte, dann würde ich da auch für den Staat unter Umständen Aufträge und übernehmen und auch mal spionieren. Und das gilt auch für die Schattenflotte. Und wir sehen jetzt bei der Schattenflotte, dass diese Schiffe im Verdacht stehen, also einige dieser Schiffe, nicht alle 650, aber einige dieser Schiffe im Verdacht stehen, Spionage-Hardware mitzunehmen, mit der man beispielsweise NATO-Schiffe ausspionieren kann oder Verteidigungsausrüstung anderer Staaten ausspionieren kann. Und wir sehen aber auch, dass einzelne Schiffe involviert sind in Sabotageakte, mutmaßliche Sabotageakte, die dann schwer nur identifizierbar sind, weil dann immer gesagt wird, ah, das war ein Unfall. Und der klassische Unfall sozusagen ist der, wir haben eine Anzahl von Unterwasserkabeln, von Stromkabeln, von Datenkabeln oder sogar von Gaspipelines. Und da wird dann der Anker verloren, heißt es dann immer. Und der wird dann bei voller Fahrt über den Meeresboden geschleift und zerstört dann diese Kabel. Und am Schluss wird dann gesagt, oh, das tut uns aber schrecklich leid, haben wir einfach nicht gemerkt. Es war starker Wellengang und der Anker ist gefallen. Und nach allem, was wir wissen und nach allem, was uns Experten gesagt haben, von Nachrichtendiensten, aber auch Schiffsingenieure, ist das ausgeschlossen, dass man einen Anker einfach so verliert und über hunderte Kilometer über den Meeresboden schleift, ohne dass man das bemerkt. Da sagen wirklich alle Experten, das ist ausgeschlossen, das muss Absicht sein.
Was sind das für Kabel, die da beschädigt oder zerstört werden? Welche Auswirkungen kann das für uns haben?
Also einmal schafft es natürlich Unsicherheit und das merken wir jetzt schon. Und das ist Teil der hybriden Kriegsführung. Dann geht es aber natürlich auch um die faktische Zerstörung von Kabeln. Das war bisher nicht so schlimm, weil wir bei all diesen Kabeln irgendwie Redundanzen hatten und man das irgendwie abfedern konnte. Aber man muss natürlich sagen, in der Nordsee entsteht gerade das größte Kraftwerk der Welt. Wir bauen da noch und nöcher, so zumindest der Plan, Windkraftanlagen. Und wenn man diese Angriffe oder diese Möglichkeit, diese Drohung der Angriffe sich einmal anschaut, dann muss man natürlich auch sagen, wenn die aus Russland kommen, dass man das auch so lesen kann, dass hier ein Staat mit ganz massiven Vorkommen an fossilen Brennstoffen eine andere Staatengemeinschaft angreift, die eben sich gerade unabhängig machen will von diesen fossilen Brennstoffen und die auf erneuerbare Energien setzt. Und das passt natürlich Russland überhaupt nicht in den Kram. Und insofern ist das auch ja ein Angriff, oder so kann man es lesen, auch als Angriff auf unsere Zukunft im Energiesektor, wie wir sie beschreiten.
Wir haben schon einiges gehört und dennoch ist es so, nicht jede Attacke, die schafft es überhaupt in die Medien. Da passiert auch viel, das wir alle zusammen gar nicht mitbekommen. Michael Gütschenberg, das ist der Sicherheitsexperte der ARD. Von wie vielen Angriffen mutmaßlich aus Russland kommen, sprechen wir?
Also man muss zunächst mal unterscheiden zwischen dem, was im Cyberraum passiert. Cyberattacken sehen wir eigentlich täglich, muss man sagen, unterschiedlichster Qualität, und dem, was operativ passiert in Gestalt von Agenten oder Personen, die man für solche Operationen rekrutiert hat. Das sind dann keine Agenten, sondern ja, man könnte es vielleicht Hilfsagenten nennen. Das sehen wir nicht so oft. Und dann gibt es natürlich mit ziemlicher Sicherheit eine ganze Menge Dinge, die wir nicht sehen, die auch die Sicherheitsbehörden nicht sehen, die aber eben trotzdem stattfinden.
Was sind das für Menschen, die bereit sind, Anschläge mutmaßlich im russischen Auftrag zu begehen?
Ja, man muss zunächst mal sagen, dass das Ganze einen bestimmten Hintergrund hat, dass man zu diesem Mittel greift. Man spricht von sogenannten Wegwerfagenten. Der Begriff ist so ein bisschen schwierig, weil es in Wahrheit nämlich gar keine Agenten sind, sondern Personen, die man rekrutiert hat, zum Teil im kleinkriminellen Milieu, zum Teil in der Community der Russlanddeutschen, der sogenannten, weil man da natürlich auch sprachlich an diese Menschen rankommt, weil sie eben Russisch sprechen. Und das hat den Hintergrund, dass die Bundesregierung ja wie alle anderen europäischen Länder auch zahlreiche abgetarnte russische Agenten ausgewiesen hat infolge des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt. Und diese Personen, die waren als Agenten an der russischen Botschaft in Berlin oder auch an anderen diplomatischen Vertretungen Russlands in Deutschland platziert und waren im Visier der Spionageabwehr des Verfassungsschutzes, und man hat die alle ausgewiesen. Und das führt nun dazu, dass die russischen Geheimdienste ein Problem haben, dass sie eben nicht mehr so viele Personen haben, auf die sie zurückgreifen können. Und darum greift man eben auf solche Leute zurück, die man beispielsweise eben auf Social Media rekrutiert und dann eben für relativ kleines Geld gewinnen kann, um solche Operationen im Sinne der russischen Geheimdienste durchzuführen.
Über wie viel Geld sprechen wir da?
Also zunächst mal werden die in Kryptowährung bezahlt, und ich kann gar nicht sagen, um wie viel Geld es geht, aber es geht nicht um große Summen. Das sind Personen, die zum Teil vielleicht auch gar nicht so ganz genau wissen, was sie da tun, die man zum Teil mit patriotischen Argumenten für sich gewinnt, um solche Operationen durchzuführen. Aber ganz klar, wir reden hier nicht über viel Geld, mit dem man danach irgendwie ein sorgloses Leben führen könnte.
Stichwort Finanzen. Das Ziel der EU war ja, durch Sanktionen russisches Vermögen einzufrieren. Wie reich ist Russland noch?
Also Russland hat keine ernsthaften finanziellen Probleme. Vielleicht irgendwann mal, wenn es darum geht, kann man sich diesen Krieg gegen die Ukraine noch leisten, weil natürlich die Kriegswirtschaft, die man ja massiv angekurbelt hat, weil die sehr teuer ist. Aber wenn wir hier über Geld reden, das russischen Geheimdiensten zur Verfügung steht, um eben solche Operationen zu bezahlen, dann ist ganz klar, dass es keine Probleme gibt, solche Operationen vor allem auf diesem Niveau zu finanzieren.
Und warum ist ausgerechnet Deutschland offenbar ein interessantes Ziel für Spionage oder auch mögliche Sabotage aus Russland?
Also Deutschland ist ein Schlüsselland in der Europäischen Union, ein sehr wichtiges Land in der NATO. Es ist das bevölkerungsreichste Land in Europa. Und es ist ein wirtschaftlich starkes Land, auch ein Land mit einer vergleichsweise starken Armee. Und der Kreml sieht sich nicht nur im Krieg gegen die Ukraine, sondern, das hat Präsident Putin auch deutlich gesagt, sieht sich im Krieg mit der westlichen Welt insgesamt, weil es hier eben auch darum geht, die Werte zu bekämpfen, für die wir stehen, Demokratie, freie Meinungsäußerung, freie Presse. Und deswegen ist Deutschland aus Sicht des Kreml ein ganz zentraler Gegner in dieser Auseinandersetzung.
Sagt Michael Gütschenberg, der Sicherheitsexperte der ARD. Und das eine sind vollendete oder versuchte reale Attacken. Und dann gibt es aber eben auch noch Cyberangriffe, lahmgelegte Internetseiten, geklaute Daten, Hackerangriffe. Die können natürlich jeden treffen und aus vielen Richtungen kommen. Häufig führt die Spur aber wohl nach Russland. Michael Gütschenberg, das ist unser ARD-Sicherheitsexperte. Wie aktiv ist denn Russland in der virtuellen Welt?
Russland ist sehr aktiv, ist einer der aggressiven Player. Russland wird verantwortlich gemacht für zahlreiche Hacks von politischen Organisationen, von UN-Organisationen. Sehr bekannt ist der Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag, der dazu geführt hat, dass große Mengen von Daten abgeflossen sind, von denen man bis heute nicht so ganz genau weiß, was die russische Seite damit gemacht hat. Aber auch zahlreiche andere Organisationen waren betroffen, sodass man hier tatsächlich davon sprechen kann, dass das an der Tagesordnung ist, derartige Angriffe.
Was könnte Russland dann theoretisch mit solchen Infos anfangen?
Also sicherlich sehr viel dabei, wenn man quasi hier mit dem großen Staubsauger kommt, was zunächst mal keinen Wert hat. Aber wenn man sich dann solche Daten genau anschaut, findet man möglicherweise kompromittierendes Material, mit dem man jemanden erpressen kann, beispielsweise einen Abgeordneten, sich den gefügig machen kann. Man kommt an Einschätzungen aus dem Bereich der Bundesregierung möglicherweise und dann ist man hier nochmal an einer ganz anderen Stelle, wo man eben zum einen interessante Informationen bekommen kann, aber eben möglicherweise auch die Möglichkeit hat, hier jemanden zu kompromittieren und zu erpressen.
Desinformationen, das ist auch ein Thema, das Russland zugeschrieben wird, die Verbreitung von Desinformationen. Welchen Sinn könnte es haben, Falschinformationen zu verbreiten?
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Element, wenn es darum geht, Einfluss zu nehmen auf die Stimmung in der Bevölkerung, bei uns beispielsweise, insbesondere aber auch in Zeiten des Wahlkampfes, wo man dann beispielsweise über Social Media Informationen verbreiten kann, die den Eindruck erwecken, dass in Deutschland quasi wirtschaftlich, politisch nicht mehr viel geht, dass hier absehbar bürgerkriegsähnliche Zustände drohen, dass Deutschland kollabiert aufgrund einer nicht mehr kontrollierbaren Migration und auf diese Weise man natürlich die Bevölkerung auch dazu bekommen kann, extremistische Parteien zu wählen.
Man hört häufig bei der Aufarbeitung von Attacken, die Russland zugeschrieben werden, die Formulierung trägt die russische Handschrift. Was genau bedeutet das?
Also es ist sehr schwer, bei einem Cyberangriff wirklich gerichtsfest zu beweisen, wer für diesen Angriff am Ende verantwortlich ist. Man kann Indizien sammeln und die Summe der Indizien weist dann häufig auch in eine bestimmte Richtung. Man weiß auch, dass zu bestimmten Operationen nur sehr wenige auch technisch in der Lage sind. Man kann gewisse Angreifergruppen identifizieren, von denen man weiß, dass die beispielsweise für den russischen Militärgeheimdienst GRU unterwegs sind. Also das kann man schon relativ gut nachweisen. Aber man erreicht selten das Niveau, dass man sagen kann, man kann das wirklich zu 100% gerichtsfest nachweisen.
Und wo wir über Cyberattacken mit dem Sicherheitsexperten der ARD sprechen, wie sicher oder unsicher fühlst du dich manchmal in deinen Talks? Hast du auch manchmal das Gefühl, du bist da vielleicht nicht alleine?
Also man muss sicherlich auch als Journalist, der sich mit diesen Themen beschäftigt, grundsätzlich davon ausgehen, dass man, vor allem wenn man eben auch Kontakte zu Sicherheitsbehörden pflegt, dass man da auch ins Visier geraten könnte. Da muss man auch entsprechende Vorkehrungen treffen. Medienunternehmen insgesamt sind sicherlich auch ein relevantes Ziel für russische Angriffe und die hat es in der Vergangenheit auch schon immer wieder gegeben.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der hat viele nervös gemacht. Wie geht das weiter? Würde Russland es wagen, auch ein NATO-Land anzugreifen? Der deutsche Bundesverteidigungsminister, der will auf jeden Fall, dass Deutschland was tut und das gerne zügig.
Putins Kriegswirtschaft arbeitet auf einen weiteren Konflikt zu. Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein.
Das hat der Bundesverteidigungsminister Pistorius vor ein paar Monaten gesagt. Markus Sambale war lange Korrespondent in Russland und beobachtet jetzt die Bundespolitik in Berlin. Markus, für wie mächtig und auch gefährlich hältst du Russland?
Ja, fangen wir an mit der Frage, wie gefährlich. Also ein Präsident, ein Machtzirkel, das da jetzt seit fast 3 Jahren den Krieg gegen ein Nachbarland führt, das ist natürlich eine maximale Gefahr und Bedrohung. Putin hat internationale Verträge gebrochen, sein Land umgestellt auf Kriegswirtschaft und dann kommen eben diese hybriden Angriffe in Europa dazu, Luftraumverletzungen, Sabotage, Spionage, eine große Gefahr. Und was die Frage, wie mächtig ist Russland angeht, ein Land, das eben über Jahre diesen Krieg führen kann, das im Hintergrund mit Atomwaffen drohen kann, dass es schafft, trotz Sanktionen wirtschaftlich und politisch ganz viele Länder zu haben, mit denen sie zusammenarbeiten, das bleibt natürlich schon auch noch eine Macht, egal ob wir das wollen oder nicht.
Und was will Putin?
Also im Krieg gegen die Ukraine, da geht es natürlich ganz klar um Gebietsansprüche. Seine Begründung irgendwie, das sei ein Teil eines großen Russlands. Aber wenn wir weiter gucken, geht es Putin schon auch, das ist mein ganz klarer Eindruck, um imperialistische Ansprüche auf Europa. Sein Ziel ist sicherlich auch, selbst an der Macht zu bleiben. Und da ist alles, was irgendwie eine Demokratie, eine freie Gesellschaft ist, eine Gefahr. Und deshalb will er auch in Europa Chaos stiften, Vertrauen in Regierungen hier schwächen und zerstören. Und das eben mit allen Mitteln, die auch zum Teil so unterhalb der Grenze eines Kriegs sind. Eben Cyberattacken, Angriffe auf kritische Infrastruktur und ganz viel Desinformation und Propaganda.
Und genau in diesen Bereichen, wie gut sind wir da in Deutschland aufgestellt, um solche Attacken, egal ob Cyber oder real, abzuwenden?
Also wenn ich mit Fachleuten rede aus der IT-Branche, Cyber-Experten, die sagen ganz oft, Deutschland ist nicht gut vorbereitet, zum Teil handlungsunfähig, erschreckend, naiv. Man muss da so ein bisschen unterscheiden. Es gibt schon so ganz sensible Infrastruktur, Strom- und Wasserversorgung, Telekommunikation. Ich glaube, da sind wir schon einigermaßen gut geschützt, zumindest gegen Cyberangriffe. Aber was Unternehmen angeht, Krankenhäuser, Kommunen, teilweise auch Parteien, wir haben das erlebt, die SPD, der Bundestag, die sind in der Vergangenheit angegriffen worden, die Spuren führen nach Russland. Da sind schon viele, viele Bereiche in Deutschland, wo wir eben anfällig sind. Und deswegen sagen Experten, bloß weil es eben noch keine, zum Glück, Raketenangriffe oder Ähnliches auf Deutschland gibt, unterschätzt man die Gefahr, weil das so schleichend passiert, man nicht so richtig sieht, wer hat es verursacht und so Stück für Stück schleicht sich da was ein. Und deswegen ist man in Deutschland, sagen viele, da auch noch ein Stück weit naiv.
Und was tut die Politik, um uns zu schützen?
Also ein großer Punkt ist, glaube ich, sensibel machen fürs Thema, informieren, dass es die Gefahr gibt und dann natürlich Menschen ganz konkret auffordern, bei der IT sich besser zu schützen. Das gilt für Unternehmen, gerade auch für kleinere Unternehmen, für Kommunen. Weil das Geld und Personal kostet, macht das nicht jeder. Es geht darum, Meldepflichten einzuführen, wenn es so Cyberangriffe gab, damit man überhaupt einen Überblick kriegt, wer wird wann wo angegriffen. Und man will Zuständigkeiten vereinfachen. Im Moment gibt es da wirklich ein Gewirr und Experten sprechen da von einem Wimmelbild der Zuständigkeiten von Polizei über Geheimdienste bis hin zur Bundeswehr, die irgendwie in diesem Bereich mitmischen. Da will man ein bisschen mehr Einheitlichkeit schaffen.
Und was kann jeder Einzelne von uns vielleicht auch dazu beitragen?
Also es sind die ganz banalen Sachen, die wir oft gehört haben, aber vielleicht nicht umsetzen. Einfach kritisch sein, wenn wir im Netz unterwegs sind, wenn uns da Videos begegnen bei Social Media. Gucken, ist das wirklich echt oder ist das von der KI vielleicht gefälscht? Kann das überhaupt stimmen? Wir können mit Menschen im Job, in der Familie reden über das Thema, Mensch, du hast da einen Link geteilt, besser nicht draufklicken, sonst hast du hinterher irgendwie dir ein Virus eingefangen oder bist dein Passwort los. Und natürlich Medienkompetenz, das geht in der Schule los. Da sagen alle, das ist total wichtig, aber dauert natürlich eine Weile. Und so kann eigentlich jeder von sich aus was tun. Aber der Staat bleibt eben nicht aus der Verantwortung, uns als Menschen auch zu schützen bei den ganzen großen Gefahren. Wenn es um Drohnenangriffe oder zerstörte Unterwasserkabel geht, da können wir selber natürlich nichts tun.
sagt Markus Sambale aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und das war unser NDR2-Spezial zum Thema Sabotage, Spionage, Cyberangriffe. Wie weit geht Russland, um den Westen zu verunsichern? Ich bin Anouk Schalen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.